Achtung, hier riecht es gleich nach Plätzchen und Kaffee.
Also, Happy End, alles ist gut gegangen. Heiligabend kann ja nicht anders sein. Warum mag ich dieses Buch?
Es ist fast wie ein Pullover, in den ich reinschlüpfen kann. Und es ist irgendwie schön.
Es ist eine wunderbar warme Advents- und Weihnachtsgeschichte. Ihr könnt sie auch erst an Weihnachten lesen und dann gleich auf einen ganzen Rutsch durch.
Außerdem passt es auch noch perfekt in den Winter, weil es in dem Buch nämlich auch Winter ist. Es ist klipperklimper kalt.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern.
Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Freigeistern kältefrei. Hier in München liegt Schnee. Beim Blick aus dem Fenster schaue ich auf weiße Dächer. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Das ist schön und mir ist ganz feierlich zumute. Denn es stehen ja nicht nur der Advent und Weihnachten vor der Tür. Wir feiern schon jetzt. Wir feiern die 30. Folge von Freigeistern. Für mich ist das das schönste Vorweihnachtsgeschenk. Die Winteredition Kältefrei habt ihr gemacht, die Freigeistern-ZuhörerInnen. Wie schon für die Sommeredition Hitzefrei hatte ich euch eingeladen, eure Lieblingsbücher vorzustellen. Bilderbücher, Kinderbücher, Jugendbücher, Sachbücher, Bücher für Erwachsene oder Leseschätze aus eurer Kindheit. Ganz egal, Hauptsache ihr findet, dass sie gehoben und gelesen werden sollten. Und wer weiß, vielleicht ja sogar an Weihnachten verschenkt. Und dann? Dann hat es Buchtipps gehagelt oder besser geschneit. Ich konnte und kann gar nicht fassen, wer von euch alles mitgemacht hat und nun dabei ist in Kältefrei, der 30. Folge von Freigeistern. Da ist wirklich kältefrei, denn all die Buchtipps von euch machen einem ganz warm ums Herz. In der folgenden Stunde bekommt ihr 20 Buchtipps für den Winter, für den Advent und für Weihnachten. Und das ist ja bekanntermaßen die gemütlichste aller Lesezeiten. Ich finde, es sind wahre Lese- und Hörgeschenke. Es sind geteilte Gedanken, Eindrücke, Einsichten, Erinnerungen, viele, viele Anregungen. Und das ist für mich das allerschönste und größte Geschenk. Das Ende vom Weihnachtslied war, dass ich immer wieder zu Tränen gerührt war. Tränen der Freude und des Glücks, versteht sich. Ich danke euch jedenfalls von ganzem Herzen. Bevor es jetzt losgeht mit den Beiträgen aus Berlin, Vietnam, München und Hamburg, aus Frankfurt, Graz, Wien, aus der Schweiz und sonst woher, hören wir Eva Schuster. Sie war viele Jahre im Kulturreferat München für die Literatur zuständig. Hier liest sie das Freigeistern-Auftaktgedicht. Es ist, wie könnte es anders sein, ein Weihnachtsgedicht.
Die Weihnachtsmaus, ein Gedicht von James Criss. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten, denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen oder Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Garn gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage, doch plötzlich, aus dem Loch heraus, kriecht sie am Weihnachtstage. Zum Beispiel war vom Festgebäck, das Mutter gut verborgen, mit einem Mal das Beste weg am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rundheraus, ich habe nichts genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar das Marzipan von Peter, was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Der Christian rief rundheraus, ich habe es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hingen, ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst anderen leckeren Dingen. Die Nelly sagte rundheraus, ich habe nichts genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Hans und der Papa, die riefen, welche Plage, die böse Maus ist wieder da und just am Feiertage. Nur Mutter sprach kein Klagewort. Sie sagte unumwunden, sind erst die Süßigkeiten fort, ist auch die Maus verschwunden. Und wirklich war, die Maus blieb weg, sobald der Baum geleert war, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt war. Sagt jemand nun bei ihm zu Haus, bei Fränzchen oder Lieschen, da gäbe es keine Weihnachtsmaus, dann zweifle ich ein bisschen. Doch sage ich nichts, was jemand kränkt, das könnte euch so passen. Was man von Weihnachtsmäusen denkt, bleibt jedem überlassen.
Vielen, vielen Dank, liebe Eva. Und jetzt braucht ihr, brauchen wir, eigentlich nur noch einen Platz zum Lauschen. Habt ihr es euch gemütlich gemacht? Seid ihr versorgt mit Plätzchen, Tee, Kaffee oder heißer Schokolade? Dann legt die Füße hoch, haltet die Zeit an und genießt diesen wundervollen, kältefreien Buchtippreigen.
Hallo, liebe Freigeister. Hier ist die Magdalena und ich melde mich heute zu Wort aus Vietnam. Und auch wenn man es hier gar nicht so wirklich merken mag, so steht sie doch im Hause, die schönste Zeit des Jahres, nämlich die Weihnachtszeit. Und mit der Weihnachtszeit kommt Zeit mit Familie, gemeinsam in Erinnerungen schwelgen, Gemütlichkeit, Zusammensein, glühende Wangen, entweder vor Kälte oder aber vor Glück oder auch vor Aufregung und Vorfreude. Und ganz, ganz wichtig für Weihnachten, der Weihnachtsbaum. Und ganz, ganz wichtig für den Weihnachtsbaum, der Weihnachtsstern. Aber habt ihr euch jemals gefragt, wo dieser Weihnachtsstern herkommt? Und überhaupt, wie sieht der perfekte Weihnachtsstern denn aus? In Der allerschönste Stern der Welt will Michel genau das wissen und macht sich auf die Suche. In 24 wunderbaren kleinen Geschichtchen schickt Annegret Fuchshuber Michel auf die Reise und er findet Sterne in allen Größen und allen Farben an unerwarteten Orten und spannenden Plätzen. Und er trifft dabei nicht nur viele neue Freunde, sondern findet eben auch den allerschönsten Stern der Welt. Michels Adventskalender ist wirklich die perfekte Einstimmung auf Weihnachten und steigert die Vorfreude so sehr und verkürzt auch die Wartezeit ein bisschen. Und ich weiß, der Dezember hat schon angefangen und der Nikolaus war auch schon da, aber das Gute daran ist es, dass man nicht nur eine Geschichte pro Tag lesen darf, sondern gleich mehrere. Drum genießt die Suche, genießt das Abenteuer, genießt die Vorfreude und fröhliche Weihnachten.
Hallo. Mein Name ist Franz Lettner, ich bin Literaturvermittler und Kritiker und komme vom Institut für Jugendliteratur in Wien. Dort bin ich auch für das Magazin 1001 Buch verantwortlich. Ich darf euch jetzt einen Weihnachts-Winterbuch-Tipp geben, das mache ich natürlich gern. Mir ist so beim Durchgang durch mein Bücherregal sofort mal Andreas Steinhöfels Rico Oskar und das Vom Himmel hoch eingefallen. Das kennen wohl eh alle. Und Andreas Steinhöfel hat mit Christine in diesem Podcast ja schon letztes Jahr hochgegeistert. Aber mir ist eine von Ricos Notizen in diesem Buch eingefallen, die mich dann auf meinen richtigen Weihnachtsbuch-Tipp gebracht hat. So hört mal, was Rico unter dem Stichwort subtil notiert hat. Wenn etwas so unauffällig ist, dass man es fast nicht bemerkt. Neulich auf dem Rixdorfer Weihnachtsmarkt hat mir zum Beispiel der Bühl einen Crepe gekauft, der auffällig subtil mit Nutella bestrichen war. Vermutlich bestellt man besser Nutella mit Crepe. Schön, oder? Da es heuer mit den Weihnachtsmärkten wohl nicht recht klappen wird, das war jetzt nicht sehr subtil, kann man sich ja in der Küche treffen und vorher über das nachlesen, was wir und andere Menschen auch, warum essen. Dabei helfen Natalia Baranowska, Alexandra und Daniel Michelinski, die in ihrem Buch alle Welt zu Tisch bitten. Und dieser Tisch ist überreichlich gedeckt. Stunden und Stunden kann man da gemeinsam drüber hocken, schauen, lesen, kosten und schmecken. Ja, und dann in der Küche weitermachen. Dabei sind es beileibe nicht nur Rezepte, um die es geht. Hier geht es um alles rund ums Essen, also um historische Entwicklungen von bestimmten Lebensmitteln oder um den Einfluss zum Beispiel vom Klima oder von Böden auf die Ernährung, von Migrationsbewegungen oder Religionen auf die Essgewohnheiten. Jede Doppelseite bietet eine ganz dichte Fülle an Text und Bildern. Auf den ersten Blick schaut es total chaotisch aus, ist aber wirklich gut organisiert. Das ist etwas, was das Grafikerpaar Michelinski ja wahnsinnig gut kann. Das Ganze ist nach Ländern gegliedert. Österreich allerdings hat da keinen Platz mehr, wie viele andere Länder natürlich auch. Aber trotzdem kann man beim Schmökern schon mal gemeinsam ein feines Weihnachtsmenü zusammenstellen. Da könnte zum Beispiel Gado Gado dabei sein, was ein vietnamesischer Salat ist, mit Erdnusssoße oder Imam Baili, gefüllte Melanzani aus der Türkei, sind das. Deutschland ist naturgemäß vertreten, klar. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was die deutsche Küche ausmacht, kann ich nur sagen, die Buchhandlung eures Vertrauens kann euch weiterhelfen. Das Buch Alle Welt zu Tisch ist im Frankfurter Moritz Verlag erschienen und Thomas Weiler hat es aus dem Polnischen übersetzt. Zum Abschluss soll hier bei meiner kleinen Wortspende noch einmal Rico das Sagen haben. In Rico Oskar und das vom Himmel hoch von Andreas Steinhöfel gibt es naturgemäß auch jede Menge kulinarischer Wohlgerüche in den Küchen der Tiefe 93. Und zu Kulinarik notiert Rico die Kunst des Essens. Na gut, eigentlich die Kunst des hervorragenden Kochens, aber zuletzt isst man ja sowieso alles auf. Wenn es schmeckt, ist es ein kulinarischer Hochgenuss. Wenn es misslingt, wie zum Beispiel ein zusammengebrochener Salat oder nur ein Tiefgenuss ist, gibt man es Porsche oder anderen kleinen bis mittelgroßen Säugetieren, damit nichts umkommt. Dann kümmert man sich mit großer Sorgfalt ums Dessert. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wohligen Winter und ein schönes Fest an allen gedeckten Tischen.
Hallo, ich bin Felicitas Horstschäfer. Ich bin Illustratorin und Autorin und habe seit Beginn der Freigeistern-Folgen die Porträts der Personen illustriert, die Christine Knödler in ihrem tollen Podcast interviewt. Und ich habe mir für die Weihnachtsfolge ein Buch rausgesucht, was jetzt gar nicht speziell mit Weihnachten zu tun hat, aber ein Teil davon spielt im Winter und irgendwie erinnere ich mich meistens im Winter wieder an dieses Buch. Und zwar ist das ein Klassiker, die Ronja Räubertochter. Ronja begleitet mich als Buch tatsächlich schon seit Kindesbein an und ich ziehe immer mit ihr um. Sie ist eines der Bücher, das ich immer bei mir habe und ich habe gar nicht viele Bücher. Die meisten Bücher leihe ich mir aus der Bücherei aus, aber Ronja möchte ich bei mir haben. Ich mag die Ronja-Figur total gern. Ich mag, dass sie so starrköpfig ist und wild und gleichzeitig aber auch ganz unsicher manchmal. Und ja, wie facettenreich sie dargestellt ist. Ich glaube, ich konnte mich als Kind schon gut mit ihr identifizieren und irgendwie auch immer noch. Und das finde ich verrückt, dass das funktioniert. Wenn ich da reinlese oder überhaupt an das Buch denke, dann denke ich an diese Burg, an die Mattesburg, an diese wilden Räuber, an die Stimmen, daran, wie es da riechen muss, an dieses Feuer, mit dem die gekocht haben, an, es hat bestimmt nach Fellen gerochen und keine Ahnung, also es wird für mich sehr plastisch, es ist fast wie ein Pullover, in den ich reinschlüpfen kann. Und es ist irgendwie schön. Die Ronja ist mir jetzt vor kurzem wieder begegnet, und zwar in einem Buch, was im Hansa Verlag erschienen ist, den Book Rebels. Darin werden 75 Frauen, Mädchen, auch Transfiguren porträtiert, die ja in der Literatur vorkommen, die eine Rolle in der Literatur spielen. Und es ist eine richtige Fundgrube für mich auch gewesen, weil ich viele der Figuren gar nicht kannte. Einige kannte ich natürlich auch, es sind sehr viele Klassiker dabei. Jede Figur wird von einer Illustration begleitet, jeder Text. Und da durfte ich dann eben die Ronja Räubertochter bei ihrem Sprung über den Teufelsgraben illustrieren. Also das Bild liegt mir sehr am Herzen. Und das Buch auch. Es ist eine Leseempfehlung, würde ich sagen, für alle, die gerne lesen und Lust auf starke Frauenfiguren haben. Und es ist auch ein tolles Buch, um sich darüber auszutauschen und neue Inspiration zu finden oder alte Bekannte wieder zu treffen. Herausgegeben ist das Buch von Annette Pehnt. Das hat sie mit einem Schreibseminar zusammen
also mit ganz vielen anderen AutorInnen, die die Texte geschrieben haben, entwickelt und ich habe dazu die Bilder beisteuern dürfen. Und jetzt, ja, bleibt mir eigentlich nur noch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch zu wünschen. Tschüss!
Mein Name ist Ulrich Hub, ich schreibe Theaterstücke und Bücher für Kinder. Ein Buch, das mich in meiner Kindheit nachhaltig beeindruckt hat, war Das Geheimnis der orangefarbenen Katze. Und es haben gleich 10 Leute daran geschrieben. Es wurde angefangen von einer Autorin, soweit ich mich erinnere, in der Tschechoslowakei. Sie hat es weitergereicht an einen Kollegen oder eine Kollegin in Frankreich. Und so haben alle immer weitergeschrieben. Ich glaube, das 7. Kapitel ist von Ottfried Preußler. Und es geht um einen Jungen, der heißt David. Der ist viel allein, seine Mutter ist Malerin und immer unterwegs. Und er sitzt im Atelier seiner Mutter und betrachtet immer die Bilder. Da gibt es ein Bild mit einer Landstraße, ein Bild mit einer Frau in einem himmelblauen Kleid. Er hält sie für eine Fee. Ein Bild mit einer merkwürdig orangefarbenen Katze. Und auf einmal fährt durch das Bild mit der Landstraße ein Auto. Und im nächsten Moment springt die Katze aus dem Rahmen ihres Bilds und springt in das Bild mit der Landstraße. Und so werden die Bilder lebendig. Auch David springt später in die Bilder hinein. Und es geht tatsächlich darum, das Geheimnis, wie der Titel schon sagt, der orangefarbenen Katze aufzulösen. Mich hat es so beeindruckt, weil unsere Lehrerin Frau Kalsch hat uns jeden Tag ein Kapitel vorgelesen. Und ich wurde irgendwann krank und dann hat sie mir ihr Buch ausgeliehen, damit ich das fehlende Kapitel nachholen kann zu Hause. Und es hat mich so gerührt und ich war so stolz darauf, das Buch meiner Lehrerin zu Hause zu haben und das Kapitel nachzulesen. Ich glaube oder fürchte, das Buch gibt es nicht mehr im Handel zu kaufen, aber es gibt es immer noch gebraucht zu erwerben und ich finde es eine ganz große Empfehlung.
Hallo, mein Name ist Nele Palmtag. Ich möchte euch ein ganz hervorragend tolles Winter-Advents-Weihnachtsbuch empfehlen. Das heißt Glückskekse im Advent und ist in 24 Kapiteln erzählt. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass das sehr schwierig ist, sich da zu disziplinieren und immer nur ein Kapitel zu lesen, weil diese Geschichte wirklich sowas von warmherzig und trotzdem unfassbar lustig auch ist, dass man sie eigentlich in einem Rutsch durchlesen möchte. Es ist die Geschichte von Finja, die am ersten Advent aufwacht und merkt, es ist überhaupt nicht adventmäßig, weil die Mama ist auf Kur und nicht da. Und der Papa hat den Kopf voll mit seiner Arbeit und denkt an gar nichts und schon mal gleich gar nicht an einen Adventskalender und auch an keinen Adventsschmuck. Und es ist überhaupt nicht feierlich. Und so trottet sie in die Schule und wird gleich damit konfrontiert, dass alle anderen aus ihren tollen Adventskalendern irgendwelche Sachen mitbringen. Und Finja ist ein Mädchen mit unfassbarer Fantasie. Und so sprudelt es aus ihr raus, was sie alles Tolles in ihrem Adventskalender hat. Und so beginnt eine fantastische, aber zugleich auch geschwindelte Geschichte, die tagtäglich zu neuen Blüten treibt. Und sie spinnt sich natürlich damit auch in eine Bredouille, weil irgendwann wollen ihre Mitschüler auch mal sehen, was da so drin ist und nicht nur die Geschichten hören. Ja, und das ist die Geschichte, die hier abenteuerlich erzählt wird, wie Finja es schafft, durch diese Adventszeit zu kommen und sich aus diesem Gespinsten herauszuwinden. Und dabei ist es wirklich manchmal so, dass es einfach die Kehle zuschnürt und es so traurig ist. Und manchmal ist es einfach sowas von zum Lachen. Ich kann sie euch wirklich ans Herz legen. Es ist eine wunderbar warme Advents- und Weihnachtsgeschichte. Ihr könnt sie auch erst an Weihnachten lesen und dann gleich auf einen ganzen Rutsch durch. Okay, ich wünsche euch was. Tschüss! PS: Glückskeks im Advent ist von der Münchner Autorin Silke Wolfrum und im Hansa Verlag erschienen.
Hallo, ich bin der Matteo, ich bin 12 Jahre alt und wohne in Kreiling. Ich würde euch heute gern das Buch »Als wir fast mutig waren« vorstellen. Das wurde geschrieben von Jen White und es geht um zwei Mädchen, zwei Schwestern. Die ältere heißt Liberty und die kleine Billy. Und die wurden von ihrem Vater nach einem Streit an einer Tankstelle mitten in der Wüste von Arizona zurückgelassen. Und jetzt müssen sie auf einem abenteuerlichen Weg wieder nach Hause finden. Es ist ein sehr ernstes Buch, also sollte man es vielleicht nicht gerade dann lesen, wenn man schlecht gelaunt ist oder traurig, aber es ist sehr schön geschrieben und hat ein tolles Thema, meiner Meinung nach. Viel Spaß beim Lesen.
Ein wunderschönes Hallo. Mein Name ist Judith Burger. Ich arbeite als Redakteurin und auch als Autorin. Ich schreibe auch Kinderbücher für Kinder ungefähr zwischen 10 und 13 Jahren bisher. Und ich stelle aber heute ein Buch für Kinder ungefähr ab 6 Jahren vor, also für Grundschüler. Ich denke, gerade in der Winterzeit und in der Weihnachtszeit, das ist ja so ein bisschen auch viel mehr die Vorlesezeit. Und das Buch, was ich heute vorstelle, denke ich, haben Kinder in dem Alter richtig viel Spaß damit. Heute geht es um Herrn Röslein. Es gibt schon Herr Röslein, ist der erste Teil. Ich stelle aber heute Herr Röslein kommt zurück vor, die Fortsetzung. Geschrieben von Silke Lambeck, illustriert von Carsten Teich und erschienen im Gerstenberg Verlag. Jedes Kind sollte eigentlich einen Herrn Röslein haben, denke ich. Herr Röslein ist eine sehr, sehr imposante Erscheinung. Ein älterer Herr, der sehr gewandt mit Worten umgehen kann. Er trägt eine Baskenmütze und hat einen Spazierstock und einen grauen Zopf. Und ein sehr eleganter, netter Herr, der es in sich hat. Denn Herr Röslein hat magische Fähigkeiten. Der kleine Moritz, 9 Jahre, ist sein Freund und er hat von Herrn Röslein ein kleines, magisches Kleinwildfernrohr geschenkt bekommen. Und eines Tages fängt dieses Fernrohr auf Moritz' Schreibtisch an zu leuchten und er guckt hinein und sieht in dem Fernrohr, wie Pippa Cornelius, die Besitzerin der besten Eisdiele in der grauen Vorstadt, entführt wird. Richtig entführt. Sie wird von bärbeißig blickenden Männern in ein schwarzes Auto gezerrt. Klar, hier liegt ein Verbrechen vor. Das muss aufgeklärt werden. Und gemeinsam mit Herrn Röslein wird dieses Verbrechen natürlich auf andere Art und Weise aufgeklärt, als sich das die Polizei vielleicht vorstellen kann. Und deswegen darf Moritz darüber auch nicht reden. Er darf also nicht mal seinen besten Freunden davon erzählen, weil das alles sehr geheimnisvoll ist. Und das ist natürlich auch eine Bredouille, in der sich Moritz befindet. Und zum Beispiel hat Herr Röslein ein ganz, ganz famoses Instrument. Er besitzt einen Salzstreuer, mit dem er die Menschen besser machen kann. Also er kann sie nicht gut machen, aber je mehr er sie salzt, desto mehr gehen die schlechten Sachen in den Menschen zurück und die guteren überwiegen. Also es ist ziemlich abgefahren und es wäre wirklich toll, wenn man so einen Salzstreuer hätte. Und die ganze Geschichte ist wirklich sehr spannend. Da muss Moritz zu den Verbrechern ins Haus gehen und es ist alles ganz aufregend und endet natürlich alles ganz, ganz wunderbar für die kleineren Leserinnen und Leser. Und außerdem passt es auch noch perfekt in den Winter, weil es in dem Buch nämlich auch Winter ist. Es ist klipperklimper kalt und die Freunde von Moritz, die sind eigentlich eher mit Schneeballschlacht und Schlittenfahren beschäftigt. Und Moritz, wenn er sozusagen den Verbrechern auflauert, muss halt ewig lange draußen im nassen Schnee herumstehen und das magische Kleinwildfernrohr gefriert fast in der Hand und es knirscht und knistert überall. Ja, also ich denke, das ist doch eigentlich ein schönes Vorlesebuch. Und ich wünsche allen, die sich dafür entscheiden, viel Spaß.
Mein Name ist Michael Schmidt. Ich arbeite als Literaturredakteur bei Dreisat Kulturzeit. Und weil Literatur bedeutet, auch für junge Menschen anspruchsvolle Texte zu bieten, ist es mir eine ganz schöne Gewohnheit geworden, jeden neuen Roman von Tamara Bach möglichst sofort zu lesen. Also auch »Das Pferd ist ein Hund«, ein Buch, das über ein paar unfreiwillige, unterrichtsfreie Tage in einer kleinen Stadt berichtet. Kältefrei heißt dabei, die Klassenzimmer lassen sich nicht mehr heizen, die Kinder müssen zu Hause bleiben und die Eltern müssen sich damit arrangieren. Es wird eng in den Wohnungen, es wird eng im Mietshaus, wo viele Familien und viele Kinder zusammenleben. Es wird auch öfter mal laut. Clara, 11 oder 12 Jahre alt, steckt da mittendrin. Kurz vorher hat sie sich mit ihrer besten Freundin zerstritten. Jetzt kriegen ihre Eltern es nicht richtig hin, Beruf, Homeoffice und Kinderbetreuung auszutarieren. Und dann ist da noch das Problem mit Namen Vincent. Der ist etwas älter, nach eigenen Angaben kein Kind mehr. Vor allem aber ist er der coolste Junge, zudem der mit dem schönsten Lachen. Aber er lacht so gut wie nie und er achtet auch kaum auf Clara. Das Mädchen hat also viel zu erzählen in Tamara Bachs neuem Roman »Das Pferd ist ein Hund« und ziemlich viel davon handelt zunächst von ihrer kleinen Schwester Luze. Die geht in die erste Klasse und hat gerade ihren engsten Freund verloren, weil dessen Mutter die Miete für die Nachbarwohnung nicht mehr bezahlen konnte. Wo der Junge jetzt abgeblieben ist, weiß Luze nicht und das spürt sie wie eine Amputation. Sie spricht nicht mehr, sie versinkt in sich selbst. Alle Nachbarn kriegen das mit, alle wollen dem Mädchen auch etwas Gutes tun, aber am besten hilft Luze sich schließlich selbst. Und deshalb ist auch sie der Schlüssel zu allem, wovon Clara, die ältere Schwester, erzählen will. Es geht um die Kraft der Fantasie in diesem Buch, darum, wie sich vor allem die Kinder im Mietshaus aus eigenem Vermögen am Schopf aus einem Sumpf ziehen. Wenn etwa die aufgenötigte Nähe bei der Hausaufgabenbetreuung in wechselnden Wohnungen irgendwann in gemeinsame Projekte umschlägt. Oder darum, wie unterschiedlich junge Menschen mit ihresgleichen umgehen können. Wie direkt und unverblümt, wenn Neugier oder Not ein Antrieb sind. Und wie gehemmt, wenn sie fürchten, dass ein falsches Wort rosarote Hoffnungen in aschgraue Enttäuschungen verwandeln könnte. Kurz, knapp und pointiert werden dazu Szenen umrissen und Schauplätze gewechselt, wird ein Wechselbad von Gefühlen inszeniert. Und das alles konzentriert auf einige wenige Tage und auf ein paar Etagen in einem ganz normalen Mietshaus mit Bewohnern unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichster Interessen. Vor allem Clara und Vincent werden dieses kleine Weltgefüge schließlich ganz genau ergründen und sie werden dabei eine ebenso verlockende wie lockere Gemeinschaft kennenlernen. Und deren Türen stehen in Tamara Bachs Roman nun eben auch für junge Menschen ab etwa 10 sperrangelweit offen.
Ja, hallo, hier spricht die Isabel Abedi aus Hamburg und auch wenn ich eure Antworten jetzt nicht hören kann, frage ich euch trotzdem, was findet ihr schöner, euch von euren Liebsten beschenken zu lassen oder etwas an eure Liebsten zu verschenken? Ich kann mich da nie so ganz entscheiden. Für den Jungen aus dem Weihnachtsbuch, das ich euch empfehlen möchte, da ist es definitiv das Zweite. An den Geschenken für seine Liebsten, so berichtet er. Habe ich wochenlang genäht und gezimmert, gebastelt und gewerkelt. Alles hinter geschlossener Tür, versteht sich. Und dann hatte ich sie verpackt und versiegelt und versteckt und verriegelt, damit auch ja niemand vorher an ihnen herumschnüffelte. Nur mein bestes Geschenk war noch unverpackt, weil ich es erst gestern Abend abgeholt hatte. Es war eine CD mit Weihnachtsmelodien aus aller Welt, interpretiert und arrangiert von Manu Anderson. Das bin ich. Einstudiert und aufgenommen hatte ich die Stücke bei meiner Saxophonlehrerin Sarah und gestern hatte sie die CD für mich gebrannt. »Da wird deine Familie aber Ohren machen«, hatte Sarah gesagt. »Oh ja, das würde sie. Für Papa hatte ich »Vom Himmel hoch, da komme ich her« aufgenommen. Das war sein Lieblingsweihnachtslied. Ich konnte es kaum erwarten, bis meine allererste Solo-CD in unserem Wohnzimmer erklingen würde. Soweit, so vorfreudig auf das große Fest, für das Manu mit seiner kleinen Schwester Jana aber erstmal mit dem Zug von Berlin nach Hamburg reisen muss. Die Geschenke für seine Liebsten, die sind alle im roten Koffer. Aber ob dann wirklich damit gerechnet werden darf, dass Manus Solo-CD im Weihnachtszimmer erklingen und die Geschenke unter dem Christbaum ausgepackt werden können, oder ob dazu erst ein Wunder geschehen muss, tja, das könnt ihr dann selbst lesen, wenn ihr wollt. Oder euch vorlesen lassen. Das wirklich wahre Weihnachtswunder ist als Buch im Arena Verlag erschienen. Geschrieben habe ich die Geschichte. Die Bilder sind von der Illustratorin Daniela Kohl und die habe ich ziemlich gefeiert. Das Hörbuch ist bei Silberfisch im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen. Eingelesen von dem Hamburger Schauspieler Julian Greis, den habe ich kurz davor als Struwwelpeter im Thalia-Theater bewundert und durfte auch bei den Sprachaufnahmen dabei sein, was total aufregend war. Und dazu, tja, das war dann meine Wunscherfüllung in diesem Jahr, gibt es Musikeinlagen der Saxophonistin Sarah Schüttekopf. Die hat Manus Geschichte nämlich wirklich wunderbar zum Klingen gebracht.
Musik.
vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich nehme jetzt mal die Musik als Überleitung für die Rubrik Vorlesen, denn die soll natürlich in der 30. Folge auch herkommen. In der letzten Folge von Freigeistern geistreich war der Autor und Regisseur Ulrich Hub mein Gast. Es war ein köstliches Vergnügen, vielleicht habt ihr es ja sogar gehört. Und weil diese Folge kältefrei, die Folge der Wünsche und der Wunscherfüllung ist, geht es Vergnügen gleich weiter. In Vorlesen gibt Ulrich Hub ein Stück aus seiner Weihnachtsgeschichte zum Allerbesten. Das letzte Schaf ist 2018 im Carlsen Verlag erschienen für Kinder ab 8 Jahren. Illustriert hat der Frankfurter Zeichner Jörg Mühle. Wie schade, denke ich da nur, dass ihr seine umwerfenden Bilder hier nicht hören könnt. Aber Ulrich Hub könnt ihr hören. Jetzt.
Die Geschichte vom letzten Schaf spielt in einem trüben Winter im Jahr 1 oder 4 während der Herrschaft eines bösen Königs, der in diesem Buch aber nicht auftaucht. Er versteckt sich nämlich die ganze Zeit in seinem Palast auf dem Dachboden aus Angst, ein anderer König könnte kommen und ihm die Krone klauen. Dafür gibt es in dieser Geschichte Schafe, und zwar jede Menge. Ein Schaf mit Seitenscheitel, ein Schaf mit Gipsbein, ein Schaf mit einer Zahnspange, ein Schaf mit einer Augenklappe und alle haben ein kleines Handicap. Mitten in dieser Nacht wachen sie auf, am Himmel ist ein heller Stern, der leuchtet so grell wie ein schönes Morgenlicht und die Hirten sind weg. Was ist passiert? Gerüchteweise hören die Schafe, in dieser Nacht soll ein Kind geboren worden sein, das die Welt retten soll. Also machen sie sich auf den Weg, um dieses Kind kennenzulernen. Und sie hören, es habe lange Wimpern, schönes lockiges Haar und weint überhaupt nicht. Also, glauben die Schafe, muss es sich wohl um ein Mädchen handeln. Alle machen sich auf den Weg, sie verlieren immer eins nach dem anderen und irgendwann sagt das letzte Schaf, ich habe keine Lust mehr und auf Besucher wie uns wird dieses neugeborene Kind gerade gewartet haben, auf die Blinden, die Lahmen, die total durchgeknallten. Solche Blindgänger wird es mit Kusshand begrüßen. Dieses Schaf bleibt alleine zurück auf seinem Feld und sagt, so habe ich mir das immer gewünscht. Endlich habe ich das ganze Feld für mich allein. Ich bin allein und frei. Es latscht über ein paar abgeknabberte Grashalme, schnüffelt an einer Distel und betrachtet die verstreuten Felsbrocken. Von dem Höchsten müsste man eigentlich eine ganz gute Aussicht haben, denkt es sich und macht sich mutig an den Aufstieg. Geschickt hüpft es von Absatz zu Absatz und ehe es sich versieht, ist es ganz oben angekommen. Da steht es aufrecht auf dem felsigen Gipfel und überblickt stolz sein Reich. Plötzlich ist ein grimmiges Knurren zu vernehmen. Das Schaf guckt vom Felsen herunter und verfällt sofort in Schockstarre. Tief unten umschleicht ein großer schwarzer Wolf den Felsen. Es sind sogar zwei. Beide stieren nach oben. Trotz der Dunkelheit tragen sie verspiegelte Sonnenbrillen. »Was machst du nachts draußen so allein?« fragt einer der Wölfe. Das Schaf sagt nichts. »Wieso bist du um diese Zeit überhaupt noch auf? Du solltest längst schlafen.« Das Schaf antwortet immer noch nicht. »Wo sind eigentlich deine Hirten?« Also irgendwas muss das Schaf jetzt sagen. »Die schlafen schon.« »So, so«, schnaubt der Wolf und starrt in die Höhe. »Und wo stecken deine Freunde? Ein Schaf ist doch immer in einer Herde.«
»Ich habe keine Freunde«, sagt das Schaf.
»Kleines, komm herunter. Wir würden gern ein Wörtchen mit dir reden.«
Das Schaf hält den Atem an und rührt sich nicht vom Fleck.
»Wird's bald!« Der Wolf versucht, den Felsen hochzuklettern, aber mit seinen scharfen Krallen rutscht er immer wieder an dem glatten Stein ab.
Zum ersten Mal schaltet sich der andere Wolf ein.
»Du musst keine Angst vor uns haben.«
Er nimmt seine verspiegelte Sonnenbrille ab, knipst ein Lächeln an und starrt mit kalten, grünen Augen nach oben.
»Wir brauchen nur ein paar kleine Informationen. In dieser Nacht wurde ein Kindlein geboren. Sicher hast du schon davon gehört.«
Mit überraschend zarter Stimme fährt er fort. Im Land gibt es einen mächtigen König mit einer richtigen Krone auf dem Kopf. Und als er den neuen Stern gesehen und von der Geburt erfahren hat, war er erst sehr erschrocken. Dann hat er überall nachforschen lassen, wo das Kindlein zu finden ist. Warum? Fragt das Schaf. Damit er auch hingehen kann und ihm, der Wolf räuspert sich, huldigen. Huldigen? Dieses Wort hat das Schaf noch nie gehört, aber es bedeutet bestimmt nichts Gutes. Mein Kollege und ich haben uns gedacht, fährt der Wolf fort, wir bringen ihm das Kindlein gleich in seinen prächtigen Palast. Erst jetzt bemerkt das Schaf entsetzt, dass sich der erste Wolf mit seinen Zähnen an einem kleinen Strauch in der Felswand festgebissen hat und schon langsam nach oben klettert. Von einem neugeborenen Kind höre ich das erste Mal, stammelt das Schaf. Du lügst! Pfote um Pfote steigt der Wolf höher und schnüffelt erregt. Das kann ich sogar riechen. Ich kenne das Kind nicht. Mit einem kräftigen Satz hat es der Wolf bis auf den Felsvorsprung direkt unter dem Schaf geschafft. Er hebt seine Pfote mit den scharfen Krallen in die Luft und will schon zu einem Schlag ausholen. Ihr findet sie gleich hinter dem Schrottplatz, schreit das Schaf. Sie wurde in einem Stall geboren. Sie? Der Wolf hält verdutzt inne. Das Mädchen liegt in Windeln gewickelt in einer Krippe. Was? Der Wolf guckt nach unten. Ein Mädchen? Dann verliert er das Gleichgewicht und fällt rückwärts den Felsen herunter.
Wie das letzte Schaf aus dieser Nummer rauskommt und wie die Schafe Weihnachten feiern, das solltet ihr unbedingt selbst nachlesen, vorlesen oder euch vorlesen lassen. Es ist mein Tipp für euch. Und damit läute ich die zweite Runde der Buchtipps von Freigeistern-ZuhörerInnen für Freigeistern-ZuhörerInnen ein.
Hallo, mein Name ist Susanne Strasser. Ich bin Illustratorin und Autorin aus München und ich möchte euch mein neues Pappbilderbuch »Kann ich bitte in die Mitte?« ans Herz legen. Die Weihnachts- bzw. Winterzeit ist ja auch immer ein Stück weit Vorlesezeit. Wenn es draußen kalt und drinnen behaglich ist, macht man es sich gerne auch mal mit einem Buch auf dem Sofa gemütlich. Und genau damit befasst sich mein neues Buch. Mit dem Vorlesen auf dem Sofa und so manchen Unwägbarkeiten. Das Kind auf dem Sofa ruft, kommt, wir lesen ein Buch. Und schon versammeln sich Zebra, Katze, Hamster und Löwe. Es kann losgehen. Wartet, wiehert das Zebra, der Storch ist noch nicht da. Da kommt er schon, stackst mitten rein. So, jetzt kann es losgehen. Von wegen. Die Katze braucht ein Kuschelkissen. Es fehlt noch der Fisch. Dem Löwen wird's zu eng. Der Fisch will in die Mitte. Wer Kinder hat, kennt dieses Szenario gut. Bis alle am Platz sind und es endlich losgehen kann mit Vorlesen, kann es manchmal auch dauern. Am Ende wird dann im Buch doch noch ein Buch vorgelesen. Aber bis es soweit ist, tja, am besten ihr holt euch »Kann ich bitte in die Mitte?« selbst für eure Kleinen. Ab circa 2 Jahren erschienen im Peter Hammer Verlag.
Mein Name ist Martin Schäuble, auch Robert M. Sonntag. Und ich empfehle ein Buch, das keine, naja, große Überraschung sein mag. Mir hat es aber dennoch gefallen. Und kurzum, es heißt Avery und ist von Dave Eggers. Und es ist eine Dystopie, eine dunkle, düstere Aussicht auf die Zukunft. Zumindest habe ich das so gelesen. Und ich schreibe selbst Dystopien, also solche Aussichten auf die Zukunft, in denen es nicht ganz allzu rosig ist. Und vielleicht ist es deswegen auch mein Tipp zu lesen. Ich weiß, es ist immer ein bisschen einfach, sich da einen Bestseller zu suchen. Aber ich möchte mich erklären. Es geht schlicht um einen riesigen Konzern, Avery, also wie der Buchtitel schon verrät. Und dieser Konzern wird allmächtig. Noch allmächtiger, als er zu Buchbeginn ist. Man glaubt es gar nicht, wird er immer mehr. Es geht eigentlich um Kontrolle und Überwachung, um digitale Kontrolle und Überwachung. Auch etwas, das mich bei meinen Büchern immer sehr, sehr beschäftigt. Und daher kam ich nicht an diesem Buch vorbei. Die junge Protagonistin startet bei diesem Konzern mit dem großen Ziel, diesen Konzern zu überführen, sprich ihn so richtig schön auffliegen zu lassen. Allerdings ist das gar nicht so einfach, denn alles, was sie erfindet, so verrückt es ist und so sehr es auf Überwachung und ja fast schon diktatorische Überwachung übergeht, desto mehr finden es Leute toll. Das heißt, die Ideen, die die Protagonistin in den Konzern bringt, die den Konzern stürzen sollen, bringen den Konzern immer weiter und weiter. Dann gibt es noch einen Mitspieler, Wes heißt der, da möchte ich gar nicht viel dazu sagen, der verwandelt sich und wandelt sich zu sehr im Buch, als dass ich jetzt da was verraten möchte, aber vielleicht eine Sache vorneweg. Es geht also ganz klar um digitale Überwachung und darum, wie viel wir bereit sind, preiszugeben. Es liest sich stellenweise wie ein historischer Roman, weil natürlich vieles schon da ist, auch bei der Entstehung des Buches schon da war. Wer an große Digitalkonzerne denkt, der denkt auch mit an zum Beispiel diese kleinen hübschen Geräte, die mancher bei uns zu Hause stehen hat, mit denen man sprechen kann. Aber auch das Smartphone, die Stimmerkennung, Spracherkennung, all das greift damit ein. Und ich muss sagen, als Roman selbst fand ich es gar nicht so spannend. Ich habe es fast eher wie ein Sachbuch gelesen, was aber ja nicht schlimm ist. Das war mein Tipp. Viel Spaß.
Hallo. Ich bin Irene und organisiere jeden November am Grazer Literaturhaus Bucolino, das Literaturfestival für junges Publikum, bei dem sich alles um Geschichten dreht. Ich hatte das große Vergnügen, Christine im November bei uns zu Gast zu haben und freue mich, euch für diesen Winter ein ganz tolles Winterbuch vorstellen zu dürfen, das aber im Sommer spielt. Habt ihr euch vielleicht auch schon einmal die Frage gestellt, was denn so ein Krampus eigentlich den ganzen Sommer lang so treibt, wenn es draußen heiß ist? Und der dichte Krampuspelz vielleicht gar nicht so praktisch? Im Winter ist es ja recht klar, da muss er die schlimmen Kinder erschrecken. Aber im Sommer? Da hat ein Krampus viel Zeit. Leonora Leitl erzählt uns das in ihrem wunderschön von ihr selbst illustrierten und geschriebenen Bilderbuch Chrissy Krampus. Chrissy ist ein Krampusmädel, das mit seiner Familie und noch einigen anderen Winterschrecks den Krampusberg bewohnt. Jedes der Häuser am Krampusberg hat seine Eigenheiten und man findet dort wilde Frauen, Kurrenti und sogar Teufel. Und dort ist auch im Sommer einiges los, besonders wenn man so wie Chrissy das Malen für sich entdeckt. Nur sind die Krampuseltern nicht immer so begeistert, wenn Chrissy plötzlich die Kellerwände anmalt und dann sogar mit ihrer neuen Freundin Trixi bei einem Malwettbewerb der Menschen teilnimmt. Chrissy Krampus ist im Kunstanstifter Verlag erschienen und hat am Cover sogar ein bisschen Glitzerlack im Farbtopf, mit dem Chrissy die Welt bunt macht. Wenn ihr selbst wissen wollt, was sich in den Alpen, ganz hinten links, dort wo sich Gruselfuchs und Angsthase Gute Nacht sagen, nämlich am schaurigen und finsteren Krampusberg im Sommer tut, dann kann ich euch dieses lustige und irrsinnig schön gezeichnete Buch nur sehr ans Herz legen. Und nebenbei lernt man auch noch etwas zu den Winterschrecks. Sagen und Märchengestalten aus dem Alpenraum.
Mein Name ist Jörg Bernardi und ich bin Philosoph, Autor und Experte für emotionale Intelligenz. Ich durfte bereits in der 4. Freigeistern-Folge als Gast dabei sein, unter dem Motto Freidenken, Philosophieren für alle. In dem Bilderbuch, das ich hier kurz vorstellen möchte, geht es um die besten Weltuntergänge. Ja, Sie haben richtig gehört, es geht hier nicht um Sonnen, sondern um Weltuntergänge. Gleich 12 Szenarien präsentieren uns die Autorin Andrea Paluch und die Illustratorin Annabelle von Sperber. Die Luft wird dünn, zurück zur Natur, nach der großen Flut und Zeitalter der Dürre heißen die Szenarien, um nur einige zu nennen. In jedem Zukunftsbild begleiten wir eine sechsköpfige Familie mit Hund, die uns zu Beginn des Buches mit Namen vorgestellt wird. Die Texte sind minimalistisch gehalten und umfassen maximal 4 Absätze. Doch gerade in ihrer nüchternen und deskriptiven Prägnanz entfalten sie ihre ausdrucksstarke Wirkung. Niemals kippen sie dabei um in Kitsch oder Folklore. Die bunten und sorgfältig gezeichneten Bilder wiederum kommen auf jeder Seite freundlich, sanft und geradezu heiter daher. Neben bedrückenden und durchaus erschreckenden Szenarien wie Zeitalter der Dürre und die Viruspandemie gibt es auch zahlreiche positiv beglückende Bilder, wie zum Beispiel Stadt ohne Autos, alle Tiere sind frei, eine Welt ohne Grenzen oder Kinderparadies. Nur in einem, nämlich im letzten Kapitel, geht die Menschheit tatsächlich unter. Die Erde ohne Menschen heißt das letzte von 12 Szenarien. Die Menschen haben ihre Lebensgrundlagen kaputt gemacht und sind ausgestorben, wird dort zu Beginn festgestellt. Nur Hund Bella darf hier in Freiheit mit den anderen wilden Tieren herumtollen und die Erde weiterhin bewohnen. Allerdings ist das Leben in der Wildnis auch gefährlich und das Rudel kann jederzeit angegriffen werden. Ganz besonders spannend wird es in den Szenarien, wenn ein Sonnenstrahl tötet oder Leben im Raumschiff, weil sich dort die gewohnten Verhältnisse von Tag und Nacht sowie von Raum und Zeit auflösen. Im Weltall dauert der Tag 26 Stunden. Das Raumschiff ist hell erleuchtet. Wenn es Nacht sein soll, wird das Licht für 8 Stunden gedämpft. Mit speziellen Raumanzügen und an einer langen Leine kann man Weltraumspaziergänge machen. Das darf man allerdings erst ab 18 Jahren, was die Kinder total unfair finden. Immerhin haben sie dafür Vortritt bei den schwerelosen Spielräumen, heißt es dort. Unfair finden die kleinen LeserInnen bestimmt auch, dass für Tiere in den Raumschiffen kein Platz ist, außer für ein paar Kellerasseln und Silberfischchen. Daher lieben es die Kinder auch, wenn Oma Christa von dem Hund Bella erzählt, den sie als Kind hatte. Dieses Bilderbuch ist mutig, einprägsam und trotz der Schwere des Themas unterhaltsam und inspirierend leicht. Es regt an zu kreativem Denken statt apokalyptischer Schwarzmalerei. Vor allen Dingen aber strotzt dieses Buch nur so vor Optimismus und Zuversicht. Und genau davon können wir doch gerade zu Weihnachten sehr viel gebrauchen. Letztlich öffnet und beflügelt dieses Buch unsere Fantasie für die Frage, wie wollen wir heute und in Zukunft leben? Erschienen bei Klett Kinderbuch.
Mein Name ist Katrin Ritte. Als Mitarbeiterin der Berliner Agentur Kirchner Kommunikation unterstütze ich Kinder- und auch Erwachsenenbuchverlage bei der Medienarbeit. Von mir kommt ein zugegebenermaßen weihnachtsunspezifischer Buchtipp aus dem Wuppertaler Peter Hammer Verlag. Aufgeschrieben Nachts im Bett vom Zeichner Henning Wagenbreth, das Bilderbuch Rückwärtsland. Von der allerersten Seite an fällt man sofort hinein in diesen fabelhaft verrückten Kosmos, in dem die Zeit ganz einfach verkehrt herumläuft. Auf 40 prall gefüllten, kunterbunten Seiten erzählt Wagenbreth, mal großformatig, mal in Bilderbogen, die Welt rückwärts. Hier trägt der Multimillionär seinen Gewinn zurück in die Lotterie, um sich endlich von seinem Reichtum zu befreien. Der Sonntagsbraten wird vom Fleischer zunächst zum Schwein zusammengeflickt, mittels einer Elektrode wieder lebendig gemacht und dann zurück auf die Weide geschickt, wo sich das Tier glücklich grunzend dick und rund frisst. Auch der Krieg zeigt hier ein anderes Gesicht. Die Kugeln der Soldaten wecken Tote auf, mit Kanonen werden Bahnstationen gebaut und Atomraketen reparieren ganze Städte. Was für eine Welt, in der Boxer blaue Augen mit gezielten Schlägen heilen, die Polizei Ordnungswidrigkeiten mit Bußgeldern belohnt, Fußballspiele stets mit einem 0:0 enden und Verstorbene einfach wieder gesund gepflegt werden können. 14 Episoden sind es, in denen Henning Wagenbreth alles auf den Kopf stellt. Seine in Versen gehaltenen, ausdrucksstark bebilderten Geschichten sind nicht nur höchst vergnüglich, sondern auch inspirierend und herausfordernd. Sie zeigen unseren Alltag und unsere Gesellschaft aus einer zuweilen grotesk anmutenden, gänzlich ungewohnten Perspektive. Und auch wenn Weihnachten in diesem Buch kein Thema ist, passt es doch perfekt ans Jahresende und in diese verrückte Zeit, finde ich. Denn es lädt dazu ein, über den Tellerrand zu schauen, innezuhalten, Altbekanntes umzudrehen und umzudenken. Dank seiner sorgsamen Ausstattung mit Fadenheftung, griffigem Papier und satten Farben liegt dieser Comic zudem ganz wunderbar in der Hand. Ein Band für alle Menschen, die Freude an Fantastereien und wilden Bildern haben, ob groß, ob klein. Verwiesen sei an dieser Stelle der Vollständigkeit halber auch noch auf die allzu hörenswerte Freigeistern-Folge aus dem März 2021, in der Henning Wagenbreth zu Gast war.
Hallo, mein Name ist Benjamin Knödler, ich bin Journalist und lebe in Berlin. Und außerdem bin ich Podcast-Host-Sohn, denn Christine Knödler ist meine Mutter, was all die Jahre immer ein großes Vergnügen war. Nicht zuletzt deshalb, weil Bücher uns immer begleitet haben und natürlich auch an Weihnachten. Und deswegen habe ich ein Buch mitgebracht, das ich tatsächlich seit meiner Kindheit immer wieder zur Hand nehme, immer wieder lese oder mir auch anhöre, dazu später mehr. Hilfe, dir hört man's kommen von Barbara Robinson, übersetzt von Paul und Nele Maar. Tja, worum geht es? Es geht natürlich um die titelgebenden Hörtmanns, eine Familie bzw. vor allem eine ganze Reihe Geschwister, die eine US-amerikanische Kleinstadt auf Trab hält. Wie am besten erklärt man das mit den Worten von Barbara Robinson selbst? Die Hörtmann-Kinder waren die schlimmsten Kinder aller Zeiten. Sie logen und klauten, rauchten Zigarren, sogar die Mädchen, und erzählten schmutzige Witze. Sie schlugen kleine Kinder, fluchten auf ihre Lehrer, missbrauchten den Namen des Herrn und setzten den alten, verfallenen Geräteschuppen von Fred Schumacher in Brand. Diese Hörtmanns also verbreiten nicht nur Angst und Schrecken in der Stadt, in der Schule richten sie eigentlich permanent Unheil an und werden doch immer weiter versetzt, weil jedes Jahr das nächste Geschwisterkind folgt. Und dann geschieht das Wunder. So kann man das dann wahrscheinlich doch nennen. Es ist ja immerhin Weihnachten. Und was es mit diesem Wunder genau auf sich hat, das erzähle ich jetzt mal mit den Worten der Ich-Erzählerin. Wir waren überzeugt, dass sie direkt auf die Hölle zusteuerten. Mit dem Umweg über die staatliche Besserungsanstalt, bis sie sich mit meiner Mutter, der Kirche und unserem Krippenspiel einließen. Da ist also der Link zur Weihnachtszeit. Die Hörtmanns, so viel sei verraten, krempeln das Krippenspiel um, weil sie einfach auf alles pfeifen, was sich da so an Traditionen über die Jahre in der spießbürgerlichen Kleinstadt angestaut hat, weil sie hinterfragen und sich nicht mit den einfachen, wie absurden Erklärungen zufrieden geben, die die Bibel so bereithält. Sie finden also zum Beispiel Herodes das absolute Ärgernis, über das sie sich stundenlang den Kopf zerbrechen könnten. Sie fragen sich, wo eigentlich die Jugendfürsorge bleibt, weil Maria ihr Kind in eine Windel wickelt und es in eine Futterkiste steckt und so weiter und so fort. Jetzt muss ich mich aber bremsen, denn sonst will ich hier alles erzählen und eigentlich sollt ihr es ja noch lesen. So viel nur, es ist unglaublich lustig. Vor allem auch, weil da mit einer unglaublichen Boshaftigkeit die Bigotterie derer aufs Korn genommen wird, die sich für etwas Besseres halten. Und das macht das Buch bis heute auch so lesenswert. Man könnte ja auch irgendwie meinen, das ist ein bisschen daneben, im Jahr 2021 noch so ein Buch zu lesen, wo man dann über eine Familie, die in sozial prekären Verhältnissen lebt, sagt, das sind die schrecklichsten Kinder überhaupt und so weiter. Aber das Tolle ist eben, es wird ja erzählt aus der Sicht der Mehrheitsgesellschaft, derer, die sich fürchten vor diesen Hörtmanns, wo ihnen eigentlich nichts einfällt, als zu sagen, Hilfe, die Hörtmanns kommen. Und das ist eigentlich das Tolle, weil es total enttarnt und denjenigen die Bühne gibt, die unglaubliche Stärke haben und das Herz wahnsinnig auf dem rechten Fleck und halt auch nicht locker lassen, sondern sagen, wir erzählen euch jetzt mal, wie wir die Welt sehen. Und das ist für mich was, was dieses Buch unglaublich auszeichnet und was dazu führt, dass ich es jedes Jahr an Weihnachten gerne lese oder, und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis, mir eben anhöre. Denn es gibt eine herrliche Hörbuchfassung, gelesen von Manfred Steffen, und da ist man ja dann sowieso wieder in der Kindheit, also meine Generation zumindest. Und es ist ein ganz großer Spaß. In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen oder Hören und vor allem viel Spaß an Weihnachten und bei den freien Tagen. Macht es gut. Ciao.
Hallo, mein Name ist Elvira Gensheimer. Ich bin Literaturpädagogin bei der Stadtbibliothek in Ludwigshafen und freue mich sehr über die Einladung von Christine, hier ein Buch vorzustellen. Und was ich sehr, sehr gerne empfehlen möchte, ist das Bilderbuch Alle zählen von der Illustratorin Christine Roskifte. Mit diesem Buch wird man mit Kindern viele graue Winterstunden, wahrscheinlich ganze Wintertage überstehen können. Und ob man das zu Hause auf der Couch macht oder vielleicht auch bei uns in der Kinderbibliothek, sich in den Sessel setzt, sich es gemütlich macht, man kann sofort eintauchen in dieses mit Geschichten prall gefüllte Suchwimmel-Zählbuch. Ja, zählen kann man Menschen auf jeder Seite des Buches, beginnend bei Null. Zählen kann man das zumindest, bis die Anzahl der abgebildeten Personen 100 und mehr übersteigt und dann in immer größer werdenden Schritten so auf die 7,5 Milliarden zusteuert. So viele Menschen leben auf unserem Planeten und es gibt natürlich auch genauso viele Lebensgeschichten. Und alle zählen. Alle sind besonders und alle sind gleich viel wert. Ich denke jedenfalls, dass die Künstlerin uns das mit ihrem Buch sagen möchte. Und es gibt so vieles auf diesen immer wimmeliger werdenden Bildern zu entdecken. Und begleitet wird man auf jeder Seite mit Fragen und Anregungen, sich dann die Menschen auf den Bildern nochmal ganz intensiv anzusehen, sie zu betrachten und über ihre Lebensgeschichten nachzudenken. Da steht dann zum Beispiel, 9 Personen stehen in einer Schlange. 2 müssen wichtige Entscheidungen treffen. Einer wird bald unzufrieden sein. Eine freut sich auf einen Kinobesuch mit ihrem Sohn. Ja, und wenn man dann herausfinden will, wer dann jeweils auf diesen Bildern gemeint ist, da muss man schon sehr, sehr genau hinschauen. Und nicht nur das, man muss das Buch immer wieder vor- und zurückblättern, bis man die einzelnen Lebensgeschichten der abgebildeten Personen langsam kennenlernt. Und naja, schafft man es nicht ganz, alle Rätsel zu lösen, dann gibt es am Ende eine Seite, da werden jede Menge Geheimnisse dann noch gelüftet. Das Buch erzählt aber nicht nur die Geschichten von ganz vielen Menschen, sondern stellt am Ende auch noch Fragen darüber hinaus. Wer bist du? Was zählt am meisten in deinem Leben? Wie viel wissen wir eigentlich voneinander? Und wer weiß am meisten von dir? Man entdeckt nicht nur die unterschiedlichen Lebenswelten von diesen vielen Figuren, sondern vielleicht entdeckt man am Ende dabei auch, dass die eigene auch eine besondere ist. Jede Seite lädt dazu ein, auch eigene Lebensgeschichten selbst dazu zu erfinden. Das ist irgendwie einfach herrlich. Und ich wünsche mir für das Buch, dass es an Weihnachten unter ganz vielen Weihnachtsbäumen zu finden sein wird. Und ich wünsche allen eine wirklich wunderbare Zeit.
Und hier kommt noch ein Buchtipp von Benno Henning von Lange. Ihn habe ich im Literaturhaus Frankfurt kennengelernt, wo er das junge Literaturhaus leitet.
Hallo. Ich empfehle heute frei geisternd das Buch Die Kirsche auf der Torte aller Katastrophen von Marie Pavlenko. Es geht um Deborah, genannt Debo, die in Paris lebt und gerade ihr letztes Jahr am Gymnasium antritt. Sie macht also ihr Abi und wir LeserInnen begleiten Debo durch dieses Jahr, das wirklich ein Jahr voller Katastrophen ist. Da sind natürlich die ganz normalen Alltagskatastrophen, peinliche Outfits, peinliche Situationen und so weiter, aber da ist auch noch Isidor, Debos übergewichtiger Labrador, der alle Schuhe in Dinge verwandelt, die sie jedenfalls nicht mehr anziehen kann. Weshalb sie ihren ersten Schultag im Kaninchenstall, so nennt sie ihre Schule, in Froschaugen-Gummistiefeln absolviert. Es gibt Schlimmeres. Denn da ist ja noch Eloise, Debos beste Freundin. Leicht verrückt, aber eine wirkliche, echte, beste Freundin. Die leider direkt zu Beginn des Schuljahres mit einem gut aussehenden Typ von der Schule anwendet und natürlich keine Zeit mehr für Debo hat. So ist das Leben. Dann gibt es noch Carrie. Dank ihr geht Debo niemals ohne Buch aus dem Haus. Übrigens nicht nur für alle, die gerade Abi machen, ein guter Tipp. Carrie ist die Buchhändlerin Debos Vertrauens und sie versorgt sie in dieser Geschichte direkt mal mit Victor Hugos Die Elenden, Les Miserables, damit ihr nicht so sehr auffällt, dass Eloise liebesbedingt abgemeldet ist. Hat sie eigentlich auch Eltern, fragt ihr euch jetzt? Ja, sie hat. Leider sieht sie ihren Vater zufällig in einem Café, wo er gerade mit einer Frau herumknutscht, die nicht ihre Mutter ist. Und ihre Mutter, eine gescheiterte Künstlerin, die ist seltsam und leider wird sie die anstehende Trennung von Debos Vater nicht so gut verkraften. Hier wäre auf jeden Fall eine Triggerwarnung angebracht für alle, die sich nicht gut mit dem Thema Selbstmord fühlen. Aber die Mutter überlebt natürlich. Ich habe beim Lesen wirklich immer nur begeistert, staunend gelesen, wie wunderbar Debo durch dieses Jahr voller Katastrophen geht. Das schafft sie unter anderem mit Hilfe von Jamal und Victor. Nur ist Victor auch ein Problem, denn Debo ist komplett in ihn verliebt. Jamal auch, aber eigentlich ist Victor ja sowieso schon vergeben. Egal. Dank dieser zwei wunderbaren Freunde und dank ihres Fatalismus, ihrer unglaublichen Offenheit und Katastrophenresilienz schafft Debo es durch dieses Jahr und es passieren auch viele ganz tolle Sachen. Eine davon heißt Exquisite Leichen. Mehr verrate ich nicht. Ich wäre zu gerne nicht nur in meiner Fantasie dabei gewesen, denn die Figuren sind allesamt wunderbar und speziell und Debo ist eine der großartigsten und liebenswertesten Jugendbuchprotagonistinnen seit langem. An ihrem 18. Geburtstag stellt sie fest: Ich muss mich wohl damit abfinden. In meinem Leben wird nie etwas perfekt sein. Ja, so ist das Leben. Und dieses Buch ist ein Juwel von einer Kirsche. Die Kirsche auf der Torte aller Katastrophen von Marie Pavlenko ist in der Übersetzung von Cornelia Panzacki 2021 im Thienemann Verlag erschienen. Das Hardcover wird ab 13 Jahren empfohlen und kostet 18 Euro.
Hallo, ich bin Nina und arbeite im Kinderbuchverlag Nord-Süd. Nun ist es nicht ganz einfach, nur ein Buch auszuwählen, wenn man jeden Tag von Büchern umgeben ist und es eigentlich ganz viele gibt, die einem ans Herz gewachsen sind. Wenn ich mich aber für eines entscheiden muss, fällt meine Wahl auf ein Buch, das erst kürzlich erschienen ist. Wobei, Buch trifft es nicht ganz, vielmehr ist es ein Prachtband, der gleich ganze 7 Bilderbücher enthält. Ich spreche von Piatti für Kinder. Von, man ahnt es schon, Celestino Piatti. Piatti und sein grafischer Stil mit den markanten schwarzen Linien und kräftigen Farben ist vielen bekannt. Für den Deutschen Taschenbuchverlag hat der Schweizer tausende Buchumschläge illustriert. Was viele nicht wissen, Piatti gestaltete nicht nur Bücher, Plakate, Briefmarken, Wandbilder oder Skulpturen, er illustrierte auch für Kinder. Um genau zu sein, 7 Bilderbücher. Und diese erscheinen nun erstmalig im Sammelband Piatti für Kinder. Eines dieser Bücher möchte ich kurz vorstellen. Es ist ein Klassiker und heißt Eulenglück. Eulenglück war Piattis erstes illustriertes Bilderbuch und erschien 1963. Das ist ganz schön lange her und die Ursprünge gehen sogar bis ins 19. Jahrhundert zurück. Dennoch, die Geschichte ist zeitlos. Worum geht es in dem Buch? Der Titel verrät es bereits. Es geht um 2 Eulen. Genauer gesagt, um 2 sehr glückliche Eulen. Die beiden stritten nicht, sondern lebten friedlich zusammen. Und das ganze Jahr über. In der Nähe der beiden war ein Bauernhof und auf dem lebten viele Tiere. Die hingegen stritten viel und auch das ganze Jahr über. Die Tiere fragten sich, warum sind die Eulen so glücklich? Was ist ihr Geheimnis? Sie sitzen doch nur oben in ihrem Baum und eigentlich passiert nichts. Die Eulen haben den Tieren ihr Geheimnis gerne verraten. Es war nämlich so, sie waren einfach glücklich über das, was ihnen der Tag brachte. Froh, wenn es regnete oder die Sonne schien. Glücklich, wenn der Frühling kam und mit ihm die Blumen und Bienen. Erfreut über das saftige Gras im Sommer und das fallende Laub im Herbst. Die Tiere lachten die Eulen aus und riefen, was für ein Unsinn. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass man wegen so etwas glücklich sein konnte. Die Eulen hingegen haben gar nicht auf die Tiere gehört. Sie rückten noch etwas näher zusammen und waren weiterhin glücklich und zufrieden. Eulenglück, eines von 7 Bilderbüchern, unter anderem erschienen im neuen Sammelband Piatti für Kinder.
Liebe Hörer, liebe Hörerin von Freigeistern, hier meldet sich mit einer Weihnachtsempfehlung Tanja Lieske. Ich bin Journalistin und Rundfunkmoderatorin und ich kenne Christine Knödler gut und freue mich sehr, dass sie mich gebeten hat, für diese Dezemberausgabe eine Buchempfehlung beizusteuern. Ich habe ihre Bitte, dass es weihnachtlich sein soll, ernst genommen und möchte daher erstmal gleich eine Warnung an alle Weihnachtsmuffel aussprechen. Achtung, hier riecht es gleich nach Plätzchen und Kaffee. Es schneit sehr viel und zur Halbzeit steht ein großer Stern am Himmel. Man sieht einen echten Tannenbaum und am Ende darf sogar geweint werden. Ich empfehle nämlich eine Bilderbuchfassung einer sehr alten Weihnachtsgeschichte. Es ist Der Bergkristall von Adalbert Stifter. Erstmals erschienen 1845 in einer Zeitschrift. Und damals hieß diese Geschichte noch Der heilige Abend. Für diese Geschichte braucht es erstens 2 verfeindete Bergdörfer. Sie heißen Gscheid und Milsdorf. Zweitens einen Schuster aus dem einen, der die Färberstochter aus dem anderen liebt, freit und von Dorf 2 in Dorf 1 überführt. Drittens 2 bezaubernde Kinder, die geboren werden. Sie heißen Konrad und Sanna. Und viertens, den Heiligen Abend. Außerdem braucht es für das Original noch schöne, lange, gewundene Adalbert-Stifter-Sätze wie den folgenden. Eines der schönsten Feste feiert die Kirche fast mitten im Winter, wo beinahe die längsten Nächte und kürzesten Tage sind, wo die Sonne am schiefsten gegen unsere Gefilde steht und der Schnee alle Fluren deckt, das Fest der Weihnacht. Also egal, wie man jetzt zu Adalbert Stifter steht, ob man ihn für eine frühe Verkörperung des Heimatdichters hält oder für den Autor der wieder zu entdeckenden Langsamkeit, gegen diesen Satz lässt sich, finde ich, nicht allzu viel einwenden. Es sei denn, man ist ein Weihnachtsmuffel, aber die hören ja schon nicht mehr zu. Anita Sansone Cotti hat diese Geschichte für Kinder umgeschrieben. Dabei ist es ihr gelungen, dass sie sich auf den allerwichtigsten Teil konzentriert, nämlich auf das, was Konrad und Sanna am Heiligen Abend erleben. Trotzdem stiftern auch ihre Sätze noch ganz gehörig. Und das hört sich dann so an. Einmal herrscht am Heiligen Abend eine milde, beinahe laue Luft im Tal von Gscheid. Da sagt die Schusterfrau zu ihren Kindern, ihr dürft den Großeltern die Weihnachtswünsche nach Milsdorf bringen. Konrad, bleib aber nirgendwo stehen und sobald ihr gegessen habt, müsst ihr gleich wieder zurückkommen, denn die Tage sind sehr kurz und die Sonne geht bald unter. All das sehen wir auch in den Bildern der in Tschechien geborenen Illustratorin Maja Dusikova. Es ist noch hell, trotzdem brennt in den ersten Fenstern der schiefen Berghäuser schon Licht. Dahinter stehen Kerzen natürlich. Die beiden Kinder schauen folgsam und froh, die Mutter freundlich und voller Fürsorge. Also es stiftert auch in den Bildern. Was, finde ich, vollkommen okay ist, denn Bücher, auch Bilderbücher, können ja kleine Zeitportale sein, mit denen man locker mal zurückreist und in einem Jahr landet, in dem es eben noch keine Armbanduhren gab, keine Handys, keine Autos, keine Drohnen, keine Hubschrauber, also nichts, mit dem man zwei verlorene kleine Wanderer sichten oder retten könnte. Die Kinder treten bei den Großeltern ein, die Gaben werden überreicht, neue eingepackt darunter. Sehr wichtig. Für Mama habe ich ein schwarzes Kaffeekonzentrat mitgegeben. Es ist eine wahre Arznei, so kräftig, dass nur ein Schlückchen den Magen so wärmt, dass es den Körper an kältesten Wintertagen nicht frieren kann, erklärt die Großmutter. Die Kinder machen sich nun auf den Rückweg. Es fängt an zu schneien. Sie freuen sich. Die leisen Flocken werden größer, ihre Schritte stiller und als sie sich schon verirrt haben, glaubt man genau das zu hören, absolute Stille. Maja Dusikova bringt jetzt viel Weiß und Grau auf die Seiten. Dann senkt sich eine blaue Dunkelheit herab. Ganz wichtig, die Kinder fürchten sich nicht. Warum nur haben die beiden so gar keine Angst? Gute Frage. Ich meine, sie sind aufgehoben im Zauber der Erzählung, in einer stillen Gewissheit, dass ihnen schon nichts geschehen wird. Es ist natürlich eine Märchengewissheit oder auch ein Weihnachtsversprechen, ganz wie man will. Die beiden finden Zuflucht in einem Unterstand. Sie essen ihren Proviant, sie trinken den bitteren Kaffee, denn sie sind kluge Bergkinder. Sie wissen, dass man in der Kälte nicht einschlafen darf. Das würde den sicheren Tod bedeuten. Dann senkt sich die Nacht herab. Im Tal läuten die Weihnachtsglocken, aber bei Konrad und Sanna hoch oben im Gletscher ist es dunkel und still. Und dann kommt der Stern. Der Weihnachtsstern natürlich, mit einem super fantastischen Kometenschweif. Maja Dusikova malt uns den Stern so schön, dass Sie am besten selber nachschauen. Man kann das Buch ja auch für sich behalten, man muss es nicht unbedingt verschenken. Den Schrecken und das Entzücken der Kinder malt sie mit. Und das war es schon, fast. Die Sonne geht endlich auf am Ende einer langen Nacht. Die Suchtrupps nahen sich mit Fackeln. Eine aus Gscheid, eine aus Milsdorf. Die Erwachsenen tun das einzig Vernünftige, was Erwachsene so tun können. Sie versöhnen sich nach vielen Jahren Feindschaft und Zwietracht. Die Kinder sehen ihren Weihnachtsbaum und bekommen ihre Geschenke. Jetzt mal ehrlich, viel besser wird es nicht. Und deshalb verschenke ich
an alle jungen Leser ab 4 Jahren, an ihre Eltern oder Großeltern, Der Bergkristall von Adalbert Stifter. Erschienen ist dieses Bilderbuch im Bohem Verlag. Und da ich Sie jetzt schon mal an der Strippe habe, Sie sind ja immer noch da, wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Hallo, ich bin Michael Gollnau und Lehrer an einem Münchner Gymnasium. Ich unterrichte Deutsch und katholische Religionslehre. Die Christine kenne ich schon ziemlich lange. Die kommt jedes Jahr einmal zu uns an die Schule und macht verschiedene Veranstaltungen, in denen sie neue Titel in der Kinder- und Jugendliteratur vorstellt. Als sie mich gefragt hat, ob ich ein Buch im Zusammenhang mit Winter, Weihnachten vorstellen könnte, habe ich zunächst gezögert. Mir fiel eigentlich nur eins ein. Da dachte ich, geht es. Altes Buch, ich weiß nicht, kitschig. Stifter, Bergkristall. Es ist Heiligabend. Zwei Kinder sind unterwegs, besuchen ihre Großeltern. Rückweg, es fängt an zu schneien. Sie verirren sich und geraten in eine völlig abweisende Welt. Gletscher, Schnee, sie finden nicht zurück und es wird natürlich lebensbedrohlich. Die beiden Kinder überleben diese Nacht und werden am nächsten Tag vom großen Suchtrupp dann gerettet. Also, Happy End, alles ist gut gegangen. Heiligabend kann ja nicht anders sein. Warum mag ich dieses Buch? Der Bergkristall hat, meine ich, zwei ganz unterschiedliche Seiten. Zum einen ist da eine Natur, die voller Bedrohungen steckt. Ist klar, in einer Gletscherwelt in der Winternacht zu überleben, das geht eigentlich gar nicht. Aber es ist noch eine ganz andere Bedrohung. Stifter macht ganz viele Abgründe klar, die über diese Bedrohung durch die Natur hinausgehen. An einer Stelle heißt es in der Erzählung, wo der ältere Bub seiner Schwester immer wieder Mut zu machen versucht und sagt, ja, wir gehen nur noch jetzt bis dahin. Vielleicht ist dahinter ja dann irgendwo ein Ausweg, wo wir runterkommen. Und in der Erzählung heißt es, jenseits wollten sie wieder hinabklettern. Und dann heißt der nächste Satz, aber es gab kein Jenseits. Es gab kein Jenseits. Wenn man genau hört, schwingt da unendlich viel mit. Es gab nicht nur kein Jenseits hinter diesem Eis, das sie da noch erklommen hatten. Vielleicht gibt's ja überhaupt keins. Ich glaube, Stifter war ein Mann, der ganz stark gespürt hat, wie bedroht seine Welt ist und sich eben auch die Frage stellt, gibt's da noch was anderes, was mir Trost oder irgendeine Verheißung geben könnte? Und ich glaube, er war ein Zweifler und trotzdem irgendwo überzeugt davon oder zumindest voller Hoffnung, dass es eben irgendwo ein irgendwie Jenseits gibt. Warum überleben die zwei? Sie überleben einerseits wegen der Natur. In dieser Nacht, Heiligabend, auf den 25. Dezember sehen sie ein nächtliches Naturschauspiel, das Nordlicht, und sie sind fasziniert von diesen Lichtentwicklungen, die sie beobachten können, das hält sie wach. Wach hält sie nicht nur die Natur, wach hält sie auch etwas, was ihnen ihre Großmutter mitgegeben hat. Etwas Kulturelles könnte man sagen, Kaffeeextrakt, den die Kinder ihren Eltern mitbringen sollten und den sie jetzt schlückchenweise zu sich nehmen und der hält sie wach. Also was Menschen gemacht haben und was die Natur gibt, das lässt sie überleben. Am nächsten Tag findet sie dann ein Suchtrupp aus beiden Dörfern, zu denen die Kinder eine Beziehung haben. Diese beiden Dörfer waren verfeindet. Die Kinder waren in dem Dorf, in dem sie leben, nie wirklich angenommen, weil die Mutter und der Vater eben aus diesen zwei unterschiedlichen Dörfern stammen. Die Mutter war im Dorf des Vaters, wo die Familie dann groß wird, nie akzeptiert und eben auch die Kinder nicht. Die Kinder waren immer Fremde. Aus der Not entsteht Hilfe, entsteht ein Zusammensein der Menschen. Die Kinder werden integriert in eine Gesellschaft, aus der sie vorher ausgeschlossen waren. Dass das ein Wunsch für heute auch ist, spüren wir, glaube ich, alle. Also nicht Anfeinden und Außenseiter oder Ausgegrenzte aufnehmen. Und wir spüren vielleicht auch, dass das viel mit Weihnachten zu tun hat. Die Ur-Weihnachtsgeschichte, das ist eine Familie unterwegs und findet kein Unterkommen. Und am Ende kommt das Kind, das geboren werden soll, eben in einem Stall auf die Welt. Und es ist die Gemeinschaft der Tiere, in der diese Familie dann entsteht. Also Bedrohung und Verlorenheit in der Welt, dass wir dagegen angehen oder uns bemühen, wo wir so etwas spüren und da zu helfen versuchen, das ist vielleicht auch ein Auftrag an uns alle, den wir aus dem Bergkristall mitnehmen können.
Das war's für heute. Ich danke euch für 30 Mal geteiltes Freigeistern. Ich danke euch für eure wundervollen Buchtipps und ich danke euch allen wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Weihnachtsbüchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und jetzt wünsche ich euch einen möglichst unbeschwerten Advent voller Kerzenlicht und Vorfreude. Ich wünsche euch köstliche Fest- und Feiertage. Hoch die Tannen! Und dann hoch die Tassen auf ein gutes und gesundes neues Jahr. Dann hören wir uns wieder im Januar 2022. Bis dahin bleibt behütet und beschützt und unter guten Weihnachtssternen. Tschüss!